Ihr kennt vielleicht das Lied Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Sing nicht ihre Lieder. Jeder von uns ist vielleicht mit so einer Stigmatisierung in seiner Umgebung aufgewachsen, dass es Menschen gab, die man gemieden hat und um die man einen Bogen gemacht hat. Ich bin kein Badener. Ich bin ein Württemberger. Ich bin sogar aus Stuttgart. Und ich habe mit großer Trauer erfahren, dass es in Baden ein Lied gibt, das vor jedem Heimspiel des KSC gesungen wird. Und da dachte ich, da bin ich diskriminiert. Aber ich weiß es, ich bin ja im Württembergischen aufgewachsen und habe das andere gehört, die Gelbfüßler. Ne? Kennt ihr, ne? Da gibt es ja genauso so eine Stigmatisierung des anderen Teils dieses Landes. Aber das ist nicht nur so Baden und Württemberg, das gibt es auch auf Kleinformat. Ich habe mir sagen lassen vom Denkmalwärter Pforzheims, den Dr. Tim, der bei uns in der Nachbarschaft wohnt, da gab es mal so einen Tag des Denkmals in Dill-Weißenstein, und am Ludwigsplatz, ganz in der Nähe, steht so ein kleiner Turm. Der hat eine Glocke. Es ist kein Kirchturm. Aber von Zeit zu Zeit ging einer rein und hat dort geläutet. Achtung, ihr Dillsteiner, die Weißensteiner kommen. Da gab's Krach auf engstem Raum. Und ich weiß nicht, kennt ihr auch solche Beispiele? Da, wo ihr aufgewachsen seid. Liefern und Eutingen, oh, schreck das nach. Oder gibt es auch zwischen Liefern und Öschelbronn? Ja, also wir kennen sowas. Da hat man Menschen aus der Distanz betrachtet und wollte keinen Kontakt. Und das hat sich tief eingegraben in unser Herz. Und ein Stück weit von diesem Spirit handelt auch der Bibeltext, über den ich mit euch heute Morgen nachdenken möchte, aus Apostelgeschichte 10. Wir wissen ja, dass in Apostelgeschichte 1 Jesus, bevor er zum Himmel aufgefahren ist, seinen Jüngern noch eine letzte, ganz entscheidende Devise gegeben hat. Er sagte ihnen: Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Wo? In Jerusalem. In Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Das war der große Auftrag. Und heute Morgen möchte ich über die Begegnung von zwei Männern sprechen, die sich überhaupt nicht gekannt haben und vielleicht auf diese Art und Weise, die ich vorhin geschildert habe, niemals hätten begegnen wollen im Natürlichen. Der eine Mann ist ein römischer Hauptmann, ein Centurio. Kennen wir noch von Asterix und Obelix, gell? Ein Centurio, das war einer, der hat Befehlsgewalt gehabt über eine größere Einheit von Soldaten. Und dieser Hauptmann, dieser Centurio Cornelius mit Namen, der lebte in einer Stadt, die hieß Caesarea. Die wurde im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert von den Arabern zerstört. Caesarea war eine Garnisonsstadt voller Soldaten, voller Römer. Herodes der Große, der die Geburt Jesu mit großer Feindschaft verfolgt hat, war ja ein großer Baumeister gewesen. Er hat auch diese Stadt bauen lassen, Caesarea, eine Hafenstadt am Mittelmeer, und hat sie Kaiser Augustus geweiht, Caesarea. Also da hat der Cornelius gelebt und hatte normalerweise keinen Zugang zu dem jüdischen Volk. Normalerweise. Aber von ihm wird etwas Außerordentliches berichtet in der Apostelgeschichte, Kapitel 10. Er war wohl so ein Ausnahmerömer, der dieses Lied nicht mitgesungen hat, Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, der nicht so negativ auf das jüdische Volk, das durch die Römer geknechtet war, herabgeschaut hat, sondern der sie sehr wertgeschätzt hat. Es heißt im ersten Vers von diesem Kapitel 10 Apostelgeschichte, in Caesarea lebte damals ein römischer Hauptmann, der Cornelius hieß und im italischen Regiment diente. Zum Verständnis, das italische Regiment war schon so eine Eliteeinheit, denn alle Soldaten waren aus Rom, sie waren nicht aus den besetzten Gebieten und sie waren freiwillig im Dienst, es war eine freiwillige Armee und deshalb besonders zuverlässig. Aber er war ein Mann, so heißt es in Vers 2 von Apostelgeschichte 10, der den Gott Israels ehrte. Wow. Irgendwie hat er was verstanden, dieser Cornelius, dass es nur einen Gott geben kann. Nicht wie im Römischen Reich Hunderte von Göttern angebetet werden mussten, inklusive des Cäsaren. Er ehrte den Gott Israels. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Gott ehren als den Gott Israels und ein Proselyt sein. Letzten Sonntag hatten wir doch die Predigt aus Apostelgeschichte 8. Da ging Philippus auf diese einsame Straße, wo der Kämmerer aus Äthiopien nach Jerusalem gereist war. Der war nicht nur ein Mann, der den Gott Israels ehrte, er war sogenannter Proselyt. Er ist zum Judentum übergetreten, was bedeutet hat, dass er sich auch hat beschneiden lassen müssen. Er war in dem Sinn ein bisschen konsequenter noch als Hauptmann Cornelius. Aber Hauptmann Cornelius ehrte den Gott Israels. Und mit allen, die in seinem Hause lebten, also der gesamte Haushalt, die ganzen Sklaven und die ganzen Soldaten, die da mitgelebt haben, die haben sich mit ihm gemeinsam zu diesem Gott Israels bekannt. Und da heißt es über ihn, er tat viel für die Armen. Also es war nicht nur so ein Kopfglaube und für Wahrhalten, sondern es hatte ganz praktische Konsequenzen in seinem Leben. Er tat etwas. Wie heißt der schöne Satz? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und er war einer, der tat's. Just do it. Blumenstrauß verschenken. Just do it. Was könnte das Nächste sein? Was der Heilige Geist dir in deinen Gedanken, in deinem Herzen zeigt. Just do it. Das war einer. Er betete sogar treu zu Gott. Ich frage mich, wenn ich das lese, was hat der wohl gebetet? Können wir jetzt drüber spekulieren? Er betete treu zu Gott, diesem Jahwe, dem Gott Israels. Ich weiß nicht, was er gebetet hat, aber vielleicht hat er doch innerlich den Wunsch verspürt, ihn mehr zu erkennen, ihn mehr zu verstehen und ihm näher zu kommen. Und da ist etwas Gewaltiges passiert, von dem Apostelgeschichte 10 berichtet. Ein Engel kam, ein wirklicher Engel. Wir wissen, Gott hat Engel. Das sind Wesen, die sind keine Menschen. Aber die sind dazu da, ihn anzubeten. Die sind dazu da, seinen Willen auszuführen. Die setzt er immer wieder ein als Boten, wenn er eine Botschaft hat an einen bestimmten Menschen, schickt er einen Engel. Die sind im unsichtbaren Bereich existent, real. Aber manchmal, wenn Gott es will, dann werden sie sichtbar. Und davon wird berichtet, dass dort in Caesarea, in einer Hochburg der römischen Regierung in Judäa, beim Hauptmann Cornelius im Haus plötzlich ein Engel erschien. Und er sagte ihm ganz aufregende Dinge. Gott hat deine Gebete gehört. Man muss nicht erst Christ sein, um beten zu können. Wenn ein Mensch mit aufrechtem Herzen zu Gott ruft und ihn bittet, dann hört Gott. Und der Engel bestätigt es dem Cornelius. Gott hat deine Gebete gehört, was immer er auch gebetet hat. Gott hat's gehört und jetzt kommt die Antwort. Und er hat auch gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Das geht an Gott nicht einfach vorbei. Er weiß. Er weiß. Auch was im Verborgenen geschieht. Und jetzt beginnt die Geschichte richtig aufregend zu werden. das ist ja nicht mehr Alltag. Das ist etwas ganz Herausgehobenes, etwas Besonderes. Jetzt macht Gott sich die Mühe, diesem Mann einen Engel zu schicken, und der ist völlig perplex. Und er kriegt einen Auftrag von diesem Engel. All ihr Bibelkenner, was soll er denn jetzt tun? Ja, Gerd, du kannst ruhig ganz laut sagen.
Er soll nach Joppe gehen. Dort wird er jemanden treffen.
Also, Joppe ist richtig, so steht es zumindest in meiner Bibelübersetzung auch drin. Und Joppe, das war auch eine kleine Hafenstadt, nur dass die keinen wirklichen Hafen hatten, wo die Schiffe anlanden konnten. Die mussten draußen auf der Reede Anker werfen, und kleine Boote haben dann die Waren hin und her transportiert. Das war Joppe oder Jaffa heute. Und dort befindet sich ein Mann, den du unbedingt treffen musst. Der heißt Simon Petrus, der wohnt bei einem Gerber. Und so hat Cornelius, beeindruckt von diesem Geschehen, sofort zwei Leute aus seinem Haushalt, die auch eben den Gott Israels ehrten, losgeschickt nach Joppe. 50 Kilometer wenigstens waren das Fußmarsch. Das haben sie nicht an einem Tag geschafft. Aber sie sind auf den Weg gegangen, um jetzt diesen Simon Petrus, der bei einem Gerber wohnt, zu finden. Nach dem soll er schicken. Zur gleichen Zeit etwa wohnt Simon Petrus in Joppe, bei diesem Gerber am Meer. Von Haus aus war der Simon ja nicht in Joppe ansässig. Seine ursprüngliche Adresse war ja am See Genezareth. Wahrscheinlich hat er sich mit Jesus oft in Kapernaum getroffen. Da haben sie zeitweise gelebt. Da hat seine Schwiegermutter gewohnt. Jedenfalls war er zuletzt in Jerusalem gesehen worden, im Gefängnis. Denn Herodes, jetzt nicht der Große, sondern der Nachfolger, hat ihn ja ins Gefängnis gesteckt, mit wahnsinnig viel Wachen. Und er wurde auf wundersame Weise befreit. Also er lest Apostelgeschichte, da fällt euch der Mund, die Kinnlade runter und die Augen werden ganz groß. Was der erlebt hat, der Simon Petrus, der hat sowieso das meiste überhaupt erlebt. Er spielt in den Evangelien an der Seite von Jesus eine ganz besondere Rolle. Er hat zum engsten Jüngerkreis gehört. Er war einer von den dreien, die auf dem Berg der Verklärung mit durften. Jakobus, Johannes, Petrus. Die anderen Jünger, die mussten unten bleiben. Und auch wenn die Heizung jetzt nicht angeht, deshalb korrigieren wir später. Und Petrus, der war bei so vielen Dingen dabei, hat gesehen, wie Jesus übers Wasser ging. Er selber ist ja auch ausgestiegen. Er war so nah dran. Und dann hat er bitter versagt und hat Jesus verleugnet in der Nacht vor der Kreuzigung. Aber wir wissen, als Jesus auferstanden war, kriegt er eine neue Chance. Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr, ich hab dich lieb, du weißt es ja. Weide meine Schafe. Du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. So ein ganz besonderer Mann war er. Und als dann der Heilige Geist kam am Pfingstsonntag, wer hat dann gepredigt? Es war Petrus. Der hat es auf den Punkt gebracht, worum es jetzt geht. Und 3000 Menschen haben an diesem Tag gefragt, ja, was sollen wir jetzt tun? Kehrt um, bekehrt euch zu Jesus, lasst euch taufen. Die Sünde wird euch vergeben werden. Und der Heilige Geist kam auf diese Menschen. Was war das für ein Mann, der Petrus? Aber jetzt hat er nicht mehr in Jerusalem gelebt, weil er war ja, wie ich gesagt habe, im Gefängnis. Er wurde wundersam befreit, auch durch einen Engel. Die Ketten fielen ab. Die Wachen, die haben gepennt. Und die Tür ging von alleine auf. Würde mich interessieren, wie Hollywood das inszenieren würde. Aber das war Wirklichkeit. Der Petrus selber hat gedacht, ich träume. Er konnte es hier nicht fassen, was da jetzt sich abspielt. Und dann stand er plötzlich vor der Tür, wo sich die Gemeinde versteckt hat, weil ja beginnende Verfolgung war. Und als Petrus dann im Freien war und Stephanus als erster den Märtyrertod gestorben ist und viele aus Jerusalem geflohen sind, ist auch Petrus nicht mehr in Jerusalem. sondern, wie es in Apostelgeschichte 10 heißt, in Joppe bei dem Gerber Simon. Aber da hatten wir ja den großen Missionsbefehl, Anfang Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Hat er das getan? Judäa, Heimatland. Hat er das getan? Ich bin sicher. Samarien. Einer der ersten, der aus Jerusalem fliehen musste, war auch Philippus. Einer der sieben Diakone, die in Apostelgeschichte 6 erwähnt werden. Und Philippus, dem hat Gott eine fantastische Begabung gegeben, das Evangelium den Menschen zu verkündigen. Der ging nach Samarien und hat dort gepredigt, was das Zeug gab. Er hat Menschen im Namen von Jesus Heilung zugesprochen, die wurden heil. Er hat Menschen von ihren dämonischen Belastungen befreit, die sind geflohen. Und die Menschen, die waren erfüllt von dem Evangelium von Jesus. Aber Samarien war eben Samarien, ne? Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Also für die Juden war es schon eine große Überwindung, da überhaupt durchzulaufen. Und jetzt war einer von ihnen dort und hat großen Segen ausgerichtet. Die Menschen haben das Evangelium von Jesus angenommen, aber um es nun wirklich zu bestätigen, haben sie einen Brief nach Jerusalem geschickt. Petrus, Johannes, bitte kommt. Bestätigt es. Und dann kamen die und haben den Menschen die Hände aufgelegt und was ist passiert? Der Heilige Geist kam auf sie. Die gleichen Gaben, die gleichen Manifestationen, alles war da in Samaria wie in Jerusalem. Also, geht hin, ihr seid meine Zeugen in Jerusalem, in Judäa und in Samaria. Da war Petrus auch inzwischen. Aber weiter kam er noch nicht. Er saß in Joppe. Ob er da fest saß, weiß ich nicht, aber er war dort und hat sich nicht mit dem Gedanken getragen, jetzt endlich die Enden der Erde zu erreichen, sondern er war hungrig. Naja, dann hat er Magen geknurrt vermutlich und er hat innerlich sich darauf eingestellt, jetzt gibt es bald was zu essen. Aber dann ist ihm auch etwas passiert, was völlig außergewöhnlich war und was er überhaupt nicht verstehen konnte. Mitten am Tag, es war Mittagszeit, war er auf dem Dach, er hat sich da zum Gebet zurückgezogen vor dem Mittagessen, bekommt er eine Vision. Er hat nicht drum gebeten, er war selber überrascht. Und da kam etwas vom Himmel, das aussah wie ein, naja, meinetwegen ein Leintuch, wie ihr es über die Betten spannt. An allen vier Enden wurde es gehalten. Und da waren lauter Dinge drauf, auf diesem Leintuch. Als Petrus gesehen hat, was da drauf war, hat er gesagt, Igitt, pfui, damit habe ich nichts zu tun. Was war da drauf? Lauter Essen, was er als Jude verabscheut hat. Was er dachte, dass Gott verboten hatte, dass Juden es essen dürfen. Das ist ja bis heute so, dass das Essen koscher sein muss. Und in koscheren Gefäßen hergerichtet werden muss. Es gab Essensgebote, die sehr detailliert waren. Und jetzt kommt da ein Tuch runter mit lauter Viechern, die wir auf gar keinen Fall essen dürfen. Was würdest du auf keinen Fall essen? Da gibt es ja manchmal so Sendungen aus Nahost und Fernost. Hund? Irgendwo gibt es Hund zu essen, irgendwo gibt es Spinnen zu essen und Ameisen und Heuschrecken und lauter Sachen, die wir von unserer Küche nicht kennen, die wir ablehnen würden. Ja? So ein Gefühl hat vielleicht der Petrus gehabt in diesem Augenblick und ohne mich. Aber weil er es nicht verstanden hat, kam diese Vision ein zweites Mal. Und wie war die Reaktion? Nein, 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 damit habe ich nichts zu tun. Immer noch nicht verstanden. Und dann kam die Vision ein drittes Mal. Also wenn Gott uns was klar machen will, vielleicht macht das uns manchmal dreimal klar, bis wir es kapieren. Ein drittes Mal und jetzt konnte er nicht mehr sagen, Zufall, irgendwas will Gott mir sagen. Und im Augenblick, als diese Vision zu Ende war, klingelt es unten. Also die hatten noch keinen Klingel, aber hat geklopft. Und er wusste, da kommt jetzt jemand. Und der Geist Gottes sagt in diesem Augenblick zu Petrus, ich habe diese Leute geschickt. Empfang sie und geh dann mit ihnen. Gott macht ihm deutlich, ich habe meinen Plan hier. Und dann haben die Boten erklärt, wer sie schickt. Hauptmann Cornelius schickt uns, er ist ein rechtschaffener Mann, der den Gott Israels verehrt und von allen Juden hoch geachtet wird, zumindest in Caesarea. Aha. Und Gott hat mir gerade eben deutlich gemacht, ich soll nichts unrein achten, was er für rein erklärt. Bisher habe ich die Heiden für unrein gehalten. Ich habe mich niemals in das Haus eines Heiden hineinbegeben und mich damit verunreinigt. Aber wenn Gott jetzt alle Türen öffnet, wenn Gott jetzt einen Engel schickt, wenn Gott eine Vision gibt, dann muss er gehorsam sein. Er ging mit diesen Männern nach Caesarea. Der Cornelius, als er sie kommen sieht, läuft ihm entgegen, wirft sich auch vor Petrus auf den Boden, weil er so dankbar ist, dass er doch kommt, denn Gott will, dass er jetzt mit ihm zusammen ist. Und Petrus hebt ihn auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und warum hast du nach mir geschickt? Inzwischen war das Haus von Cornelius proppevoll. Der hat alle seine Verwandtschaft, die in Caesarea gelebt hat, eingeladen und alle Freunde, dann einen Freundeskreis gehabt, der Mann, und seine ganzen Hausleute. Das Haus war brechend voll mit Menschen. Also Gott hat zu mir geredet durch einen Engel. Zu mir hat er geredet durch eine Vision. Und jetzt sind wir hier und warten darauf, was du uns zu sagen hast. Warum will Gott, dass du bei uns bist? Sag's uns. Und dann hat Petrus angefangen zu erklären, lest es einfach in Ruhe nach in Apostelgeschichte 10 zu Hause. Dann hat er angefangen zu erklären, warum Jesus auf diese Erde kam. Er hat sich daran erinnert, ihr habt es ja auch mitgekriegt aus Caesarea, habt ihr erfahren, was in Jerusalem passiert ist. Jesus wurde gekreuzigt und er wurde gekreuzigt für die Sünden der Menschen. Und während Petrus das alles noch erzählt hat, geschieht dasselbe wie in Jerusalem an Pfingsten, geschieht dasselbe wie in Samaria, als Johannes und Petrus dort ankamen. Es geschieht noch einmal. Der Heilige Geist fällt auf die Menschen, die dort versammelt waren. Sie bekamen diese geistlichen Gaben, das Sprachengebet und anderes, fing an, Gott anzubeten. Und Petrus war ja nicht allein, er hat ein paar Freunde aus Joppe mitgebracht, vielleicht den Gerber und noch ein paar Leute aus dem Haus. Die waren außer sich, dass Gott auch den Heiden den Heiligen Geist schenkt. Und hier ist endlich eine Grenze gefallen, endlich eine Barriere weggenommen, die im Kopf und im Herz von Petrus war und von der wahrscheinlich ganzen Gemeinde in Jerusalem. Hat Jesus nicht gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde? Und wir merken, hier ist ein Schnittpunkt, wo endlich diese Grenze übersprungen wurde, wo endlich diese Hemmungen, die Jahrhunderte alt waren, überwunden werden konnten, weil Gott alle ohne Ansehen der Person liebt. Alle liebt er. Er liebt die Badener und die Württemberger. Er liebt die Weißensteiner und die Dilsteiner. Er liebt die Nieferner und die Eutinger. Und wo hast du vielleicht so eine Grenze? Wo hast du so einen Nachbarn, so einen Kollegen, vielleicht auch in der Verwandtschaft, mit dem der Kontakt abgebrochen ist oder noch nie aufgenommen wurde? Wo Jesus vielleicht heute Morgen dich erinnert, hey, ich will dich dahin senden, dass du ihm die Botschaft bringst von der Liebe Gottes. Dass du dich nicht verweigerst, Gemeinschaft zu geben, auch wenn es ganz ungewohnt vielleicht ist. Was ist der Lerneffekt für uns? In den Evangelien, Lukas Kapitel 14, wird von diesem großen Abendmahl berichtet, dass der Hausherr eingeladen hat. Eine große Geburtstagseinladeliste hat er geschrieben und hat seine Knechte beauftragt: Bitte ladet meine Freunde alle ein. Wer das auch immer war, die Honoratioren des Ortes, die Nachbarschaft, die Verwandtschaft, keine Ahnung. Aber dann ist etwas Seltsames passiert. Die hatten alle keine Lust, hatten alle keinen Bock auf sein Fest. Und jedem ist was anderes eingefallen, um sich von dieser Party zu drücken. Oh, ich habe 4 Paar Ochsen gekauft, die muss ich ausprobieren. Das ist wie so ein neues Motorrad ausprobieren, ne? Viel wichtiger als diese Party. Der andere hat gesagt: Oh du, ich habe jetzt gerade am Wochenende geheiratet, lass mich doch mit meiner Frau in der Flitterwochen sein. Also ich habe jetzt wirklich kein Gedanken frei für dich und dein Fest. Und so hat einer nach dem anderen sich entschuldigt. Und was hat dann der Hausherr gesagt? Jetzt geh doch an die Hecken und Zäune und nötigt sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll wird. Manchmal haben wir so eine satte Haltung in Deutschland. Die Menschen haben irgendeine Entschuldigung, warum sie Gott nicht brauchen und warum sie nicht zum Gottesdienst gehen sollten, weil so viele andere Dinge wichtig geworden sind. Und dann schickt Jesus seine Knechte an die Hecken und Zäune und nötigt sie reinzukommen. Wo habe ich zugemacht? Welche Menschen lade ich nicht ein, weil sie mir nicht liegen, weil sie nicht in meine Kategorie passen, weil sie mir so fremd sind, so ungewohnt? Wie wichtig ist uns die Botschaft von Jesus? Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus, in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Zu wem will Jesus dich in der nächsten Woche schicken? Zu welchen Menschen, wo du vielleicht eine Grenze überwindest, die du bisher immer so als Barriere in deinem Kopf, in deinem Herzen hattest? Wen könnte ich nächste Woche besuchen, wo ich noch nie war? Ich habe da so jemanden im Blick. Wen könnte ich zu mir einladen? Da habe ich schon jemand eingeladen. Aber ich frage dich, braucht es erst einen Engel? Braucht es nochmal eine Vision? Petrus hat es verstanden. Nun verstehe ich, dass der Herr alle liebt, ohne Ansehen der Person. Lasst mich beten. Jesus, danke für die Menschen, die du mir geschickt hast, die mir von dir erzählt haben, die den Schritt auf mich zugegangen sind. Und danke für diese rettende Botschaft, Jesus, dass du für uns alles gegeben hast, dein Leben. Und du forderst uns heute Morgen heraus, wie Petrus, auch diese Barrieren zu erkennen und fallen zu lassen, unser Herz zu öffnen, uns gebrauchen und senden zu lassen, auch da, wo wir bisher vielleicht einen Bogen rum gemacht haben. Und danke, Herr, dass du uns wie Petrus an der Hand nehmen willst, um dahin zu gehen und deine Liebe weiterzugeben. Danke, dass dazu uns die Kraft deines Geistes gegeben ist und dass sie gerade in diesen Situationen so präsent ist. Danke, dass du uns auch heute wieder sendest, aus diesem Gottesdienst hinaus in unseren Alltag. Herr, wir wollen sehen, wie dein Reich kommt, wie dein Wille geschieht, wie Menschen deine Liebe erfahren und gerettet werden. Amen.